So, wir wollen noch danken. Herr Jesus, wir sagen es dir und wir meinen es auch wirklich so, wie wir es sagen und gesungen haben. Du bist uns König, du hast das letzte Sagen in unserem Leben. Wir wollen es dir auch wirklich sagen, dass wir bereit sind, unser Leben vor dir auszubreiten und zu sagen, du hast das Anrecht auf alle Gebiete in unserem Leben. Und du bist unser Freund, der uns durchbegleitet durch das Leben hindurch, wie kein Menschenfreund es uns bieten kann. So bist du. Bist bereit, uns immer ansprechen zu lassen. Bist bereit, auf das einzugehen, was wir auf dem Herzen haben, was wir dir sagen. Und du bist unser Priester, der uns immer und immer wieder mit dem Vater versöhnt, wieder mit dem Vater eins macht. Ja, du bist selber unser Vater geworden im Vater, sodass wir in einer ganz wunderbaren Herrlichkeit eigentlich leben dürfen in dieser Welt mit all dem Durcheinander, wie sie sich eben darstellt. Wir haben das gesungen und wir meinen das so. Und wir wollen dich ganz herzlich bitten, dass auch in dieser Stunde du, Herr Jesus, uns einfach groß wirst. Nicht nur im Kopf groß wirst, sondern wirklich auch im Herzen. Dass auch unsere Seele immer mehr begreift, dass sie dir unterstellt ist. Denn du weißt, dass unser alter Mensch, unsere alte Seele immer wieder uns wegdriften will von einer ganzen Bindung und einer ganzen Hingabe an dich. Schenke das in dieser Stunde. Wir vertrauen darauf, dass du das tust. Wir vertrauen darauf, dass du jetzt in dieser Weise in unserer Mitte bist. Amen.
Ich denke, dass ich nicht erklären muss jetzt, warum wir dieses Lied eingangs gesungen haben. Denn da steckt ja unser Thema drin. Das hat mich schon immer Fragen gemacht. Wie kommt der Liederdichter zu dieser Aussage am Schluss, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Das ist eine Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche. Und der Liederdichter Ernst Gebhardt, der ja viele Lieder, auch Melodien gemacht hat, hat hier diese Formulierung gefunden. Hat er einen Reim gebraucht? Das reimt sich ja. Und wir gehen ins Gebet, darauf reimt sich dann Prophet. Klar, hat er es dann deshalb so herumgedreht, König, Priester und Prophet? Eigentlich müsste man ja, werden wir nachher gleich merken, mit dem Propheten anfangen. Wie kommt also Gebhardt dazu, König, Priester und Prophet zu formulieren, und zu sagen, so ist uns und darin ist uns Jesus alles. Das sind drei Begriffe. Und wir wissen aufgrund anderer biblischer Aussagen, sind es nicht bloß drei Begriffe, sondern drei Ämter. Drei, ist ein schreckliches Wort jetzt, drei Funktionen. Drei Aufgabenstellungen, die hier dem Herrn Jesus zugedacht sind, von der Bibel her. Und wir mögen überrascht sein oder auch nicht, weil wir schon wissen, in diesen drei Ämtern oder in diesen drei Begriffen liegt das ganze Erlösungsprogramm unseres Gottes drin. Man kann überhaupt in der Bibel immer wieder feststellen, wie großartig sie ist in konzentrierten Aussagen. Beispiel, Offenbarung 4. Das ist das, was nach den Sendschreiben kommt, die ja jetzt gerade im Augenblick drüben dran sind. Da bringt es die Bibel fertig, in zwei Begriffen, jetzt sage ich es wieder so, das Erlösungsprogramm Gottes hineinzulegen. Und zwar die zwei Begriffe Löwe und Lamm. Oder die Bibel bringt es fertig, in den vier Doppelnamen, die bereits schon bei dem Propheten Jesaja angekündigt sind und was ja Händel vertont hat in seinem Messias. Und er heißt, Doppelpunkt, Wunder, Rat, das sind Doppelnamen, Ewigvater, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Liegt das ganze Erlösungsprogramm Gottes drin. Wenn wir diese Dinge in der Bibel entdecken, und da kann man sich ständig auf die Suche machen, das ist geradezu abenteuerlich, das ist hochinteressant, das ist Forschungsarbeit, kommt man aus dem Staunen nicht heraus. So geht es uns hier bei diesen drei Begriffen: König, Priester, Prophet. Ich möchte noch eine weitere Vorbemerkung machen. Mir ist es beim Betrachten des Kolosserbriefes und neuerdings jetzt auch beim Durcharbeiten des Hebräerbriefes wichtig geworden und aufgefallen, was im Kolosserbrief etwa der Paulus, beim Hebräerbrief weiß man es ja nicht genau, wer ihn geschrieben hat. Manche vermuten Paulus, manche meinen Apollos könnte es gewesen sein. Aber so weit weg vom Paulus ist der Hebräerbrief nun wirklich nicht. Was macht Paulus im Kolosserbrief zum Beispiel? Da weiß er von Problemen, die da in der Gemeinde aufgetreten sind, auch gesetzliche Einflüsse und judaistische Einflüsse, die da von Jerusalem herkamen. Da hat man zusätzlich eben noch Dinge einführen wollen. Wenn ihr hundertprozentig sein wollt, dann müsst ihr euch noch beschneiden lassen. Das war ja in den ersten Jahren die große Gefährdung, weil ja einfach dieses Neue nicht richtig erfasst wurde oder von manchen nicht richtig erfasst wurde. Da hat der Paulus ganz hart und deutlich und scharf abgegrenzt und dagegen gekämpft, siehe Galaterbrief. Was macht Paulus im Kolosserbrief? Ich will es auf einen Punkt bringen, und das ist seine Seelsorge. Er will die Gemeinde, die den Brief bekommen sollen, ja wieder ins Gleis bringen. Er will ihnen helfen, die Gefährdungen abzuwehren, die falschen Zungenschläge zu erkennen und die falschen Weichenstellungen und die Falschlogik, die da sich da so schwärmerisch da einführen möchte. Was er macht einfach Jesus groß. Er macht Jesus groß. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, steht im Kolosserbrief. Und im Hebräerbrief, dieser Briefschreiber macht es genauso. Da zählt er von Anfang an auf, der ganze Einstieg ist ja so, Jesus größer als die Engel, größer als Mose, größer als Josua, größer als das aaronitische Priestertum, dann kommt drauf das melchisedeksche Priestertum. Einfach sein ganzes Anliegen ist, Jesus groß zu machen. Und gegen Ende heißt dann, seht, wie groß der ist, nämlich Jesus. Ihr Lieben, an dieser Stelle können wir auch für uns selber die beste Seelsorge treiben. Für uns selber. Je größer uns Jesus ist und wird, ist ein Lernprozess, umso mehr sind wir auch gewappnet, in den Belastungen und Proben und Schwierigkeiten und tiefen Wegen, die Gotteskinder geführt werden, wirklich bestehen zu können. Je größer uns Jesus ist, je mehr wir ihn erleben, sozusagen im Schützengraben, vorne an der Front, da wo es hart auf hart zugeht, je mehr wir ihn da erfahren und merken, wir haben einen großartigen Herrn, umso mehr, soll ich es jetzt so sagen, können wir zu Überwindern werden. Sie es hinschreiben. Ja, wir korrespondieren jetzt da miteinander, wenn die da drüben einen Sinnschreiben drum machen. Da geht es ja immer um das Überwinden. Wer überwindet? Jesus groß machen. Ich will heute Morgen eigentlich nichts anderes tun. Ich habe zwei Abschnitte in meinem Vortrag. Also ist uns Jesus alles, ist ja die Fragestellung in der Überschrift. Erster Abschnitt heißt, was ihn für uns notwendig macht, diesen Jesus. Wieso kann er denn uns alles werden? Was ist denn der Anlass? Also was ihn für uns notwendig macht. Und der zweite Teil heißt dann, was er für uns ist. Also da will ich dann König, Priester und Prophet erklären. Also was macht ihn für uns notwendig, diesen Jesus? Die Grundantwort, die wir von der Bibel her kommen, kennen wir alle. Aber ich bin dafür, dass wir in dem Hin und Her und dem Fiederlei und in dem Wirrspiel unserer Tage, wo so viele Meinungen da über unseren Globus brausen und jeder meint, er hat recht, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder an die Grundaussagen, und das macht die Bibel, an die Grundaussagen erinnern und daran festhalten. Was macht diesen Jesus für uns notwendig? Antwort, Grundantwort, die Sünde mit all ihren Folgen. Sünde aber jetzt nicht einfach bloß so oben hin als moralische Verfehlungen, als das Schmutzige und Unmoralische und so, sondern Sünde als Trennung von Gott. Die Gottlosigkeit dieser, unserer Welt und in der Mehrheit auch dieser Menschheit, die Gottlosigkeit ist die Grundursache für die Probleme, in denen wir drinstecken bis über den Hals. Man kann auch sagen, da ist Sünde die Zielverfehlung. So kann man ja den Begriff der Sünde übersetzen. Gottlosigkeit. Wir verfehlen das Ziel, das Gott seiner Schöpfung, seiner Menschheit gegeben hat. Nach dem Sündenfall, ich werde im Laufe meines Vortrags da noch was dazu sagen. Nach dem Sündenfall, das war ein Abfall von Gott, ein sich herauslösen im Ungehorsam, sozusagen Gott die kalte Schulter zeigen. Deshalb mussten sich Adam und Eva auch gleich verstecken. Nach dem Sündenfall hat Gott sofort die Lösung dieses Grundproblems eingefädelt, was er dann Jahrhunderte später zur Erlösung durch Jesus geführt hat. Gottes Antwort auf die Grundnot bei uns Menschen, Sünde mit all ihren Folgen, Gottes Antwort war nach langer Vorbereitung, da hat der Gott einen pädagogischen Prozess eingeleitet mit den Menschen und dann schließlich auch mit seinem Volk Israel. Das ist ein Demonstrationsvolk. Da will Gott allen Völkern dieser Welt etwas zeigen, vorführen, macht auch heute. Ja, warum muss ich denn alle Welt, alle Völker, die Regierungen an dieser Handvoll Leute da orientieren? Warum rennen unsere Merkel gleich nach Israel und gibt dort ihre Erklärung ab? Gott sei Dank hat sie die richtige abgegeben. Ja, warum ist denn das so? Und dann kommen die Außenminister von Russland und Amerika, die orientieren sich alle dort. Das heißt, sie wollen das Nahostproblem lösen. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht aufs Israel-Thema komme. Ja, ich habe mal ein Israel-Buch geschrieben, deswegen liegt mir das ein bisschen am Herzen. Nicht bloß ein bisschen, sondern ein bisschen arg. Also Gottes Antwort nach langer Vorbereitung, das, was er auch pädagogisch an dem Volk Israel demonstrieren wollte und will, war die Sendung Jesu im Schoß Israels. Jesus war Jude. Es hat vielen im Dritten Reich nicht gepasst. Das hat so vielen nicht gepasst, dass unser israelischer Reiseführer, als er mal im Rheinland war und dort einen Vortrag gehalten hat, ich weiß das Thema nicht, ich war auch nicht dabei, aber hat es erzählt, dass er nach einem Vortrag, in dem er unter anderem eben auch gesagt habe, Jesus sei Jude gewesen, nachher jemand auf ihn zugekommen sei, irgendein renommierter Mann aus dem Rheinland, vielleicht war sogar ein Theologe, der den Israeli gefragt hat, aber das könne doch wohl nicht stimmen, Jesus sei doch nicht Jude gewesen. Wurde er gefragt, Leute, er lebt in der Bundesrepublik. Nein, Gott sandte seinen Sohn. Der wurde im Schoß Israels geboren. Und dieser Sohn, dieser Jesus, hat mit der dreifachen Aufgabe nun das bekommen, dass er auf drei Grundnöte die Antwort ist, die die Sünde hervorgerufen hat. Unter diesen drei Grundnöten leiden wir bis heute. Und das wollen wir einmal jetzt ins Auge fassen. Also, was macht eigentlich diesen Jesus für uns notwendig? Da kann man jetzt den Vorwurf machen und sagen, ja, aber das ist ja alles vereinfacht. Ja, es ist schon wichtig, dass wir bei dem vielerlei, ich habe schon vom Verwirrspiel gesprochen, dass wir da immer wissen, worauf kommt es denn eigentlich hin? Was ist denn der eigentliche Grund? Sonst fährt man mit der Stange im Nebel herum, da wird herumdiskutiert nach Strich und Faden. Und damit man dann auch mal eine eigene Position hat, sagt man dann, ich gehe davon aus. Den Satz kann ich bald nicht mehr hören. Und zwar deshalb, weil da einer sich selber eine Position schaffen muss. Er merkt, das, was ich eigentlich sagen will, das schwimmt alles. Aber ich gehe davon aus, ob das aber stimmt, wovon er ausgeht. Das muss man 100 Mal in Frage stellen. Deshalb muss man auch 100 Mal in Frage stellen, das, was er sagt. Das ist unsere heutige Situation. Weithin. Wir gehen von vielen falschen Voraussetzungen aus. Deshalb ist es wichtig, jetzt sage ich so, dass wir an dieser Stelle vereinfachen. Das ist problematisch genug, diese Vereinfachung, weil sie uns ja wirklich Grundnöte deutlich macht. Was hat die Sünde hervorgerufen? 3 Grundnöte. Ich will es gleich einmal jetzt sagen. Einmal die Verfinsterung des Menschen. Dann die Verschuldung des Menschen. Und drittens die Verfeindung des Menschen. Verfinsterung, ich habe das ein bisschen so hingebogen mit den Begriffen da. Also Verschuldung oder Verfeindung, da geht es um die Feindschaft. Aber die hat Auswirkungen. Was ist das mit der Verfinsterung? Ist das zu scharf? Die Bibel ist an dieser Stelle unerbittlich. Klar. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Das ist ein Wort, das in der Adventszeit immer wieder kommt und zitiert wird. Und da geht man so schnell drüber hinweg und denkt, ja wunderbar, es geht ja dann bald die Herrlichkeit auf nach der Finsternis. Aber was das alles für eine Bewandtnis hat. Finsternis bedeckt das Erdreich. Es kommen niemanden und sagen, ja, das ist halt im Alten Testament noch so. Aber in der Zwischenzeit ist ja das Licht aufgegangen und Jesus hat ja gesagt, ich bin das Licht der Welt. Klar, aber warum musste denn das Licht aufgehen? Weil die Finsternis da ist. Und der Paulus, der kann etwa im Epheserbrief, in diesem sehr reifen Brief des Apostels, kann sagen, und da spitzt er es persönlich zu, ihr waret Finsternis. Er sagt nicht, ihr wart in der Finsternis, das natürlich auch, sondern ihr waret Finsternis, nun seid ihr Licht in dem Herrn. Nein, Epheser. Epheser ist es. Ich habe es extra noch heute Morgen nachgelesen. Epheser 5, 8. Das heißt, etwas anders formuliert, wir leiden im Grunde genommen, wenn ich sage wir, dann meine ich das allgemein einfach, der Mensch, der ohne Gott und ohne Christus in dieser Welt lebt. Einfach der Mensch in der Gottlosigkeit. Ich bin ja bei dem Thema, was die Sünde mit ihren Folgen alles bewerkstelligt. Verfinsterung. Wir leiden an geistlicher Umnachtung. Und weithin auch an geistiger. Ohne göttliche Erleuchtung bringen auch die Geistesgrößen der Menschheit letztlich nur Finsternis. Das ist wahrscheinlich ein bisschen persönlich auf mich zugeschnitten, was ich jetzt sage, aber ich habe eigentlich nie so recht begreifen können oder wahrscheinlich auch nicht recht wollen, warum man, wenn man so ein bisschen hineinriecht in die Theologie, warum man dann gleichzeitig auch Philosophie lernen und studieren soll und sich da auskennen lernen soll. Das ist doch eigentlich alles mit der Philosophie ein Herumtappen an Menschheitsfragen und Menschheitsproblemen, auf die letztlich keine Lösung und rechte Antwort kommt. Das ist es doch. Wenn ich von der Bibel herkomme, habe ich doch die Antwort. Warum soll ich dann am anderen dann groß rumwirtschaften? Auch die Geistesgrößen der Menschheit ohne göttliche Erleuchtung bringen letztlich nur Finsternis zustande. Das ist hart. Aber das ist die Konsequenz. Ein Liederdichter hat es so ausgedrückt, unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet. Wenn nicht deines Geistes, wie heißt, geht es dann weiter? Hand, irgendwie, das, ja. Also mir geht es jetzt um die Finsternis, die uns umhüllt. Wir wissen nicht mehr, was wahr ist. Wir jagen dem Schein nach. Religionen, Philosophien, Ideologien, Fortschrittssysteme sind letztlich alles ein Bemühen des Menschen von sich aus, Weg und Lösung zu finden. Und er findet es nicht, weil er in der Finsternis herumtappt. Das ist eine fürchterlich bittere Konsequenz. Aber Geschwister, mit dieser Radikalität müssen wir auch unsere heutige Zeit sehen und beurteilen. Je mehr die Gottlosigkeit zunimmt, umso mehr greifen diese Dinge um sich und verbreiten sich. Dem Schein nachjagen, dem Trug verfallen. Das heißt, ein Phantom irgendwie für bare Münze halten. Wer dem Trug verfällt, muss sich nicht wundern, wenn er auch dem Betrug verfällt. Das wirkt sich dann so aus, dass wir von Skandal zu Skandal gepeitscht werden. Das wirkt sich dann so aus, dass Werbesprüche entwickelt werden müssen, die so lauten: Das, was draufsteht, ist auch drin. Ja, wenn man das als Werbespruch entwickeln muss, heißt es doch, dass irgendwie und wo auch eine Kraft am Werke ist, die hier mauscheln will. Ja klar, also muss man werben mit dem, was draufsteht, ist auch drin. Mitsamt dem Ökosiegel. Wer dem Trug verfällt, ist vom Betrug nicht weit weg. Ich zitiere noch einmal, wie gestern schon, den Matthias Claudius. Er bringt es schon auf den Nenner, wenn er sagt, wir stolzen Menschen, Kinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen immer weiter von dem Ziel. Also, der hat Klarsicht gehabt. Wir haben keine Gotteserkenntnis und wir haben keine Menschenerkenntnis. Das gehört alles zu dem Punkt Verfinsterung. Gotteserkenntnis, wenn der Mensch sich eigene Götter macht und wenn, das ist ja heute eigentlich auch nichts anderes als Götzendienst, und wenn man meint, in der Christenheit müsse man sich dem Allah anbiedern, weil das angeblich der gleiche sei. Das ist Götzendienst. Das hängt mit der Verfinsterung zusammen. Man sieht nicht mehr klar. Wenn mir jemand kommt und sagt, ja, also Allah sei der gleiche wie der Gott in der Bibel, dann sage ich, nein, das will Allah gar nicht. Er will nicht der gleiche sein. Der setzt sich doch ab und wir meinen, wir müssen uns anbiedern, um so das Integrationsproblem zu lösen oder was. Entschuldigung. Das ist Finsternis. Lass mich so sagen. Fast hätte ich noch was Schärferes gesagt. Und Menschenkenntnis. Ich weiß nicht, wie viele Meditationen ich schon gelesen habe. So sagt man ja heute, wenn man irgendwie so gewichtige Gedanken weitergeben will, dann sagt man, das ist eine Meditation. Früher hat man gesagt, das war eine Andacht. Also, ich habe schon so viele Meditationen gelesen unter dem Thema, wer bin ich? Seit Bonhoeffer ja mit seiner Wer bin ich Meditation ja, veröffentlicht wurde, ist ja das ein bisschen in Mode gekommen, oder war es zumindest, wer bin ich zu fragen. Bonhoeffer kam schließlich bei diesen Überlegungen an den Punkt zu sagen, du kennst mich, Herr. Da hat er sich einfach ausgeliefert. Du kennst mich, Herr. Du weißt, wer ich bin, auch wenn ich selber nicht mehr weiter wisse. Und da war er nun in einer fürchterlichen Situation. Wir haben letztlich auf uns selber gestellt keine Menschenkenntnis. Kennen wir uns? Der Jeremia, der spricht vom menschlichen Herzen. Was ist das für ein trotziges und verzagtes Ding? Da denkt man, entweder das eine oder das andere. aber trotzig unverzagt zugleich. Ja, ja, das ist genau die Leiter, auf der wir runter raufsausen. Einmal sind wir ganz oben und dann sind wir ganz unten. Menschenkenntnis. Die Bibel sagt das schon lang. So bist du Mensch. Und dann machen wir Menschen den Versuch, uns selber zu entdecken und kommen auf alle möglichen und unmöglichen Lösungen. In einem Artikel habe ich einmal den Satz gelesen, das steht jetzt in Anführungszeichen, aber das Drumherum muss ich jetzt so formulieren. Wir haben keine Menschenkenntnis, jetzt kommt das Zitat, trotz aller blinden Wertschätzung alles Psychologischen. Wer ist der Mensch? Wir haben in unserer Verfinsterung eine Meisterleistung vollbracht. Eine Meisterleistung unseres verfinsterten Verstandes. Und wisst ihr, wie die aussieht? Wir sind so weit gekommen zu sagen, der Sündenfall ist nicht passiert. Das ist die Meisterleistung des verfinsterten Verstandes. Nicht passiert. Ich will das untermauern. Wir waren mal auf einem Fortbildungslehrgang, mussten wir von Zeit zu Zeit immer wieder mal machen. Und da war eben auch das Fach Psychologie dran und wir hatten einen renommierten Fachmann, der naja, verschiedene Thesen aufgestellt hat, die mich stutzig gemacht haben und mit denen ich nicht einverstanden war. Und ich weiß noch wie heute, wir waren dann in einer Pause miteinander unterwegs und wir haben dann geredet und ich habe ihm meine Fragen gestellt und eben auch meine Einwände gesagt. Und es ging damals um den Psychologen Rogers, Amerika. Und dann sagt mir der Fachreferent und sagt, ja wissen Sie, für den Rogers ist der Sündenfall nicht passiert. Ja, da muss man doch sagen, was nützt denn eine Psychologie, die von einer total falschen Voraussetzung ausgeht? Da will man dann mit allen möglichen Winkelzügen und Verbiegungen irgendwie das Gutsein des Menschen doch noch hinbringen. Für den ist der Sündenfall nicht passiert. Da bauen wir nur Luftschlösser. Also, das macht Jesus notwendig. Zweitens, die Verschuldung des Menschen. Sünde ist ja nicht bloß ein Schönheitsfehler, dass man halt ein paar Macken hat, sondern Sünde ist Schuld. Oder aus dem Fehlverhalten entsteht Schuld. Wo Schuld ist, gibt es einen Schuldner. Wo ein Schuldner ist, kann jemand belangt werden. Das ist also nicht einfach bloß so mit der linken Hand zu erledigen. Da kann man nicht sagen, ja, ich bin halt so. Oder wir alle sind ja irgendwo so. Und die ganze Sache verharmlosen. Und das Zugeben allein, der genügt ja auch nicht. Zu sagen, ja nun, wir sind alle schuldig. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Es hat mich einmal sehr beeindruckt. Da war ich noch ein bisschen jünger als heute. Es war in der Schule in Nürtingen im Internat, in dem ich 3 Jahre lang war. Und unser Deutschlehrer hat auch Geschichte gegeben. Zudem hatten wir als Klasse gar kein schlechtes Verhältnis. Er war auch sehr menschlich, war Junggeselle. Der hat mal vor der ganzen Klasse gesagt, kein Mensch ist in seinem Leben ohne Schuld. Das hat mich damals mächtig beeindruckt. Ich war noch jung im Glauben. Ich habe ihm gegenüber auch einmal versucht, ein Zeugnis abzugeben, wie man so sagt. Er hat zu mir einmal gesagt, Leier, ich beneide Sie um Ihren Glauben. Dann habe ich ihm zur Antwort gegeben, aber Herr Doktor, das ist für Sie auch da. Das war mehr Stottern als sonst irgendwas. Aber irgendwie dieses Bekenntnis vor der Klasse. Kein Mensch ist in seinem Leben ohne Schuld. Das will schon was heißen. Aber reicht das? Das Zugeben? Ja gut, recht und gut. Aber ich muss doch herauskommen wollen. Ich muss doch schuldlos werden wollen. Und ich darf doch dann nicht in das Spiel verfallen, das wir alle so großartig gut beherrschen. Nämlich das Spiel der Sündenbocksuche. Das hat nun beim allerersten Sündenfall doch bereits angefangen. Frau Schlange. Und so da wirklich vom einen auf den anderen verweisen. Die Sündenbocksuche treibt grandiose Blüten. Dann sind es immer die anderen. Dann ist es immer die Vorgängerregierung. Und dann sind es die Umstände. Und dann sind es, war gestern Abend ja auch ein Thema, dann sind es die Sachzwänge und so weiter. Dann ist es die schwache Konjunktur, die einfach nicht anspringen will. Schuld auf Schuld. Immer ist es irgendetwas, auf das man die Schuld schieben kann. Natürlich, solange man noch im Allgemeinen stecken bleibt, ist es nicht so problematisch. Wenn es aber mal darum geht, dass ich persönlich getroffen bin, dass ich mich dazu stellen muss. Bis heute, wird schwierig, meine ich, bis heute entzünden sich die großen und die kleinen Kriege an dem Spiel der Sündenbocksuche. Ach, das ist ein Ausproblem. Verschuldung des Menschen, das ist die letzte Ursache. Also das macht Jesus notwendig. Und noch ein dritter Punkt als Grundnot, die Verfeindung. Sünde ist nicht bloß ein Schuldigwerden, sondern Sünde ist Auflehnung gegen Gott, ist Feindschaft gegen Gott. Aber nicht, dass Gott jetzt unser Feind geworden wäre. Das ist auch so ein ganz gefährlicher Umkehrschluss, der sich da bei uns einschleichen will. Sondern wir sind Gottes Feinde geworden. Ja was, wieso bin ich denn Gottes Feind geworden, sagt der einer. Ich lasse doch den lieben Gott einen guten alten Mann sein. Was, der kümmert mich doch gar nicht. Wieso bin ich sein Feind? Aber genau das ist es. Dadurch werde ich ja sein Feind, dass ich nichts von ihm wissen will. Fleischlich gesinnt sein, so heißt es in Römer 8, fleischlich gesinnt sein, ist das Ich, das auf sich selbst bezogen sein, ist Feindschaft gegen Gott. Und da hinein hat uns der uralte Rebell, der Teufel, hineingerissen. Warum? Weil er von Anfang an es fertiggebracht hat, ein Feindbild über Gott uns zu suggerieren. Das hat mit der raffiniert eingefädelten Frage begonnen, ja, sollte Gott gesagt haben? So seht ihr den Zweifel. Ja, kann man denn diesem Gott wirklich trauen? Ist er wirklich der, der es gut mit euch meint, wenn er euch hier Gebot und Verbot bringt? Sollte Gott gesagt haben? Schon entsteht Frage, Zweifel und das endet dann im Feindbild. Aber noch einmal, nicht Gott ist unser Feind, sondern wir sind es geworden. Der Begriff Verfeindung klingt ja etwas eigenartig, aber da steckt auch das drin, dass die Feindschaft gegen Gott bei uns Menschen auch zur Verfeindung untereinander führt. Das muss man nicht groß nachweisen. Unsere ganze Welt ist da voll davon. Zur Feindschaft untereinander. Deshalb sind ja Aufrufe zur Mitmenschlichkeit nötig. Und bei dem Tsunami hat es ja übrigens gar nicht schlecht funktioniert. Da haben ja die Statistiker festgestellt, dass die sogenannten christlichen Völker mehr Spendenaufkommen hatten als die islamischen. Das ist ja interessant. Sollte man auch mal registrieren. Ich meine, da und dort funktioniert das mit der Mitmenschlichkeit schon noch. Das Gutes tun, das, naja, edel sei der Mensch hilfreich und gut. Und wenn er zwischendurch da was produzieren kann, wohl an. Aber aufs Ganze gesehen, wisst ihr, was Jesus ankündigt? In der antichristlichen Zuspitzung werden die Feinde des Menschen seine eigenen Hausgenossen werden. Kündigt Jesus an. Man hat im Dritten Reich ja da und dort einen Probelauf haben können, dass er so kommen kann. Also Verfinsterung, Verschuldung, Verfeindung des Menschen. Das alles macht Jesus nötig. So, und was ist er für uns? Jetzt drehe ich das, was in dem Lied genannt ist, herum und fange mit dem Propheten an. Was ist denn ein Prophet? Der Prophet ist der Sprecher Gottes. Was muss der Sprecher Gottes können? Er muss das können, was bei uns ein Regierungssprecher auch können sollte. Der Regierungssprecher sollte nämlich fertigbringen, verbindlich, möglichst verbindlich zu sagen, was Sache ist, was die Regierung will, wenn man überhaupt regiert. Das soll der Regierungssprecher fertigbringen. Jesus als Prophet ist der Regierungssprecher Gottes. Er hat verbindlich Aussagen gemacht über das, was Gott will. Bitte denken wir jetzt nicht, das wäre eine Verkürzung, dass die Aussagen, die Jesus gemacht hat, erst beginnen ab seiner Wirksamkeit mit 30 Jahren etwa. Sondern in der Bibel spricht Jesus von vorne bis hinten zu uns. Denn die Bibel ist Christus in Form des geschriebenen Wortes. Dass das mal klar ist. Die ganze Bibel ist Christus. Christus im Alten Testament und Christus im Neuen Testament. Also, er spricht verbindlich den Willen Gottes. In Johannes 1, Evangelium Johannes 1, Vers 18 heißt es, das ist auch so eine Grundsatzaussage, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in dem Schoß des Vaters ist, hat eine Schau abgezogen, oder was? Oder hat ein Bild gemalt? Obwohl er gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Nein, dort steht eben auch diese klassische Aussage, der eingeborene Sohn hat ihn uns verkündigt. Eben der Prophet ist der Sprecher Gottes. Er verkündigt Gott als den, der er ist. Verbindlich, das heißt, hier erfahren wir die Wahrheit. Jesus ist ja die Wahrheit in Person. Die Wahrheit über uns selbst, die Wahrheit über Gott. Ich habe gesagt, die Verfinsterung, unser Wissen und Verstand mit Finsternis umhüllt, die Verfinsterung hat hervorgerufen, dass wir über uns selber keine Kenntnis haben und dass wir auch keine Gotteserkenntnis haben. Haben wir nicht, schaffen wir nicht. Wir können 100-mal religiös sein wollen und Ideen entwickeln wollen und idealistische Sätze aufstellen, wie der von eben, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Können wir 100-mal machen wollen. Das haut nicht hin, das klappt nicht. Wir müssen verbindlich den Propheten hören. Was sagt Jesus über Gott? Was sagt Jesus über den Menschen? Und das dann annehmen. Als Wahrheit annehmen. Das ist ja das, was auch Jesus gemeint hat, wenn er gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Als Licht der Welt kann er die Verfinsterung beenden. Da schenkt er Erleuchtung. Da hebt er Verfinsterung auf und macht es hell in einem Leben. In seinem Licht erkennen wir das Licht. Das ist so ein interessanter Satz aus einem Davidspsalm. Ein Wort, an dem man auch herumrätseln kann. Wenn der David sagt, wie kommt er da drauf, so eine Formulierung zu finden? In deinem Lichte sehen wir das Licht. Ja, was? Wenn ich das Licht sehe, dann sehe ich es doch. Warum muss da noch ein Vorspann hin? In deinem Lichte sehen wir das Licht. Da können wir noch denken, in deinem Lichte, da sehe ich den Weg. Da weiß ich, wo es hingeht. Und da kann ich die Dinge richtig beurteilen und so. So können wir doch den Nachgedanken sich logisch denken. Es sagt er, in deinem Lichte sehe ich das Licht. Wisst ihr, was das heißt? erst durch deine Erleuchtung, die durch dein Licht in mein Leben hineinkommt, kann ich erst begreifen, was Licht ist. Im anderen Fall halte ich Finsternis für Licht. Ein Beispiel. Ich habe das irgendwo einmal in einem Buch gelesen. Aus unserer, ja, nur so jung ist es jetzt auch nicht mehr. Ich wollte sagen, aus unserer jüngsten Geschichte. 1936. Das waren ja die ersten 3 Jahre des Dritten Reiches unter Hitler, war die Olympiade in Berlin. Albert Speer, der Architekt Hitlers, hat viele gute Ideen gehabt, sicherlich. Er hat, soll ich sagen, ja, die Ideen aus dem Kopf und Mund seines Herrn Hitler abgelesen und hat ja also großartige Pläne da geschmiedet. Man wollte ja in Berlin eine Sache hinstellen mit einem Kuppelbau. Da wäre der Petersdom, ich weiß nicht wie viel Mal hineingegangen. Also auf jeden Fall großartige Dinge. Und es war die Idee Albert Speers, die Eröffnungsspiele der Berliner Olympiade 1936 so zu gestalten, dass rings um das Olympiastadion, so heißt es ja wohl in Berlin, du bist ja auch Berliner, ja, Olympiastadion, rings um das Olympiastadion herum hat er Scheinwerfer aufstellen lassen. Die haben also jetzt so in einem Oval ihre Strahlen gen Himmel gerichtet und oben sozusagen sind sie dann zusammengekommen und wurden dann in einem Bündel, was weiß ich, verbunden. Auf jeden Fall war das ein sogenannter Lichtdom, der da entwickelt wurde. Die Technik war noch nicht so weit wie heute. Mit Laser konnte man da nichts machen. Aber gut, man hat ja Scheinwerfer gehabt, die auch schon eine gewisse Stärke hatten. Speer hat einen Lichtdom entwickelt. Und das war etwas ganz Gewaltiges. Das hat Begeisterungsstürme hervorgerufen. Und da hat jemand jetzt den Schluss gezogen und gesagt, man hat hier mit dem Lichtdom demonstrieren wollen, jetzt wird's hell. Drittes Reich, Brot, wir schaffen's, neue Welt, jetzt kommt das Neue. Da kam ja auch manches Neue, manches Gute auch, klar. Und viele haben nicht gemerkt, dass mit dieser Lichtdemonstration eine große Finsternis angebrochen ist. Das falsche Licht für das echte halten und nicht merken, was Finsternis eigentlich ist. Kann man nur, wenn die Erleuchtung da ist, die nur Jesus schenken kann. Bleibt mir unvergesslich, ich hatte mal ein Gespräch mit einem jungen Mann. Da ging es wirklich um die Entscheidung für Jesus und er war dabei, den Schritt zu tun. Und ich versuchte, naja, so Hilfsdienste zu leisten, eben diesen Glaubensschritt zu tun. Wie er dann plötzlich sagte, vorher war es, es ist mir alles wie ein Nebel oder ich sehe nicht klar, ich weiß nicht, wie der nächste Schritt aussehen soll. Es gibt ja solche Situationen, wo ein Mensch nicht weiß, wie der nächste Schritt aussehen soll, den er gehen soll und will. Wie er dann plötzlich sagte, nach ein paar Gesprächssätze, seine Frage und der Versuch einer Antwort von meiner Seite, sagt er, du, das ist jetzt so, wie wenn der Nebel weggeht. Wie wenn der Nebel weggeht. Das war der Augenblick, soll ich sagen, der Erleuchtung. Das ist ein Gnadengeschenk, wenn ein Mensch das erlebt. Wie wenn der Nebel weggeht jetzt. Das macht der Prophet. Der schenkt Erleuchtung. Der schenkt Klarheit. Der Prophet und dann der Priester. Der Priester ist der Mittler Gottes. Er hat die Aufgabe, den Menschen vor Gott zu vertreten, sagt ja der Priesterdienst, der in Israel jetzt auch wirklich demonstriert wurde, den Menschen vor Gott zu vertreten und Gott bei den Menschen. Er hat eine Mittlerfunktion, er steht in der Mitte. Und da sagt Paulus im Timotheusbrief, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. 1. Timotheus 2, Vers 5. Ein Mittler, der steht dazwischen. Der bringt es fertig, uns wirklich zurückzuführen zu Gott, zu unserem Ursprung, dorthin, wohin wir eigentlich gehören. Der bringt es fertig. Das ist der Priesterdienst. Und damit ist er auch, weil dieser Priester ja nicht bloß eine Funktion hat, sondern weil er Priester und Opfer zugleich war, Jesus, mit seinem einmaligen Sühnopfer am Kreuz. Er ist die Antwort auf die Verschuldung des Menschen. Auf die hoffnungslos verschuldete Menschheit antwortet Gott mit bedingungsloser Begnadigung. Wie will man einen hoffnungslos Verschuldeten wieder auf die Reihe bringen? Das bringt ja auch Jesus in dem Gleichnis zum Ausdruck. Nicht wahr, der Knecht, der wegen ein paar Pfennigen den anderen da wirkt und er selber kriegt eine Unmenge von Schuld erlassen. Da sagt das ja Jesus, eigentlich bist du hoffnungslos verschuldet. Du kommst aus dem überhaupt nicht mehr heraus. Da gibt es nur einen Weg, den der bedingungslosen Begnadigung. Das macht Gott. Ist vielleicht ein bisschen naiv, was ich jetzt sage, um nicht zu sagen kindlich. Aber manches Mal denke ich, wisst ihr, in Berlin tickt ja die Schuldenuhr. Oder wo tickt sie noch? Doch in Berlin. Oder am Finanz. Irgendwo, oder gibt es schon mehrere, das kann auch sein. Wir sind ja mit unserem Schuldenberg so weit, dass man sich wirklich fragen muss, wer soll das je abbezahlen? Wie will man von diesem immer mehr sich aufhäufenden Schuldenberg herunterkommen? Für mich ist das symptomatisch für die Verschuldung der ganzen Menschheit Gott gegenüber. Auch finanziell haben wir einen Schuldenberg, den kein Mensch mehr wegbringen kann. Ich weiß nicht wie. Ja, außer mit der Währungsreform, aber weiß ich auch nicht. Also, oder gibt es Fachleute, die das wissen? Gott antwortet auf die Verschuldung des Menschen mit bedingungsloser Begnadigung. Der Dienst des Priesters. Mittler Gottes und der König. Der König ist der Regent Gottes. Wir könnten einmal das Gesangbuch durchforschen und feststellen, in wie vielen Liedern vom König die Rede ist. Es wird uns dann auffallen, dass ausgerechnet viele Adventslieder vom König singen. Und das eigentlich mit Berechtigung, denn Advent heißt die Ankunft des Herrn. Und wenn er kommt, kommt er eben nicht mehr als Kind in der Krippe, sondern kommt er als Herr aller Herren, als König aller Könige. Und seine Wiederkunft ist da verbunden mit der Offenbarung seiner Herrlichkeit. Das heißt doch Regent Gottes. Er übernimmt die Regierungsgeschäfte. Ist uns schon aufgefallen, dass in dem großartig prophetischen Psalm 2 in unserer Bibel Gottes Antwort auf das Chaos unserer Welt, da ist er in den Versen am Anfang dieses Psalms das Chaos der Welt beschrieben. Die Völker murren vergeblich, die Könige der Erde lehnen sich auf und das wird das alles beschrieben wie ein wogendes Völkermeer, so wird es beschrieben. Und dann heißt es, ein paar Verse weiter. Aber ich, Gott spricht da, habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Da steht jetzt nicht, ich habe meinen Priester eingesetzt. Es gibt auch priesterliche Psalmen. sondern da ist die Antwort Gottes auf das Chaos der Menschheit, der König eingesetzt auf dem Berg Zion. Und wo der ist? Im Himmel? Der ist in Jerusalem. Das ist ganz konkret die Ankündigung der Wiederkunft Jesu nach Jerusalem. Zum Volk Israel. Und zwar als König. Ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Noch einmal, die Antwort Gottes auf das Chaos bei uns Menschen. Jesus als König, ja sicher im dann gekommenen Reich Gottes. Jesus als König, ja wie denn heute schon für mich? Wie kann Jesus heute schon für mich König sein? Wir verwenden da jetzt bloß ein anderes Wort dafür, nämlich das Wort Herr. Ist ja gekoppelt in der Offenbarung. Herr aller Herren, König aller Könige. Als der Herr ist er der, der heute schon in meinem Leben das Sagen übernehmen will. Und wenn ein Mensch sein Leben diesem Herrn anvertraut, dann hat er einen König sozusagen. Dann hat er einen, der ihn lenkt, der für ihn und mit ihm zusammen die Entscheidungen trifft. Ein König hat die Aufgabe zu regieren. Ein Herr hat die Aufgabe zu sagen, wo es lang geht. Regieren, so habe ich einmal in einem Wörterbuch gelesen, regieren heißt Entscheidungen treffen. Das macht dieser König. Er trifft Entscheidungen. Und das ist das, was in unserem Leben da immer wieder nötig ist. Wenn Jesus seine Königsfunktion bei uns ausübt, entscheiden, wie es richtig gemacht wird. Also die Antwort Gottes, König. Jetzt haben wir Prophet, jetzt haben wir Priester, jetzt haben wir den König, der mit seiner Herrschaft sein Reich aufrichtet. Er tut es heute schon. In den Herzen derer, die sich ihm öffnen und anvertrauen. Da sagt man, das ist das Reich Gottes in den Herzen der Wiedergeborenen, habe ich gestern, glaube ich, schon einmal angeführt. Und sein Herrschen, sein Regieren, sein Königsein ist immer mit dem Ziel versehen, etwas in Ordnung zu bringen. Nicht Chaos, nicht verbrannte Erde als Ergebnis, sondern in Ordnung bringen, in Harmonie bringen, den Frieden bringen. Für das Reich Gottes, sagt es Micha übrigens, für das Reich Gottes gilt, er wird Frieden gebieten. Und gebieten heißt nicht mit ein paar Streicheleinheiten eine Sache hinbringen, sondern gebieten heißt auch einmal mit harter Hand durchgreifen. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle ein falsches, weil zu süßliches Jesusbild korrigieren. Jesus ist der Heiland, der Retter, der sich herunterbeugt zu den Verlorenen und Bekümmerten und wirklich mit einer Barmherzigkeit sondergleichen uns begegnet, ganz klar. Aber dieser Jesus ist auch der, mit einer Geißel in den Tempel gehen kann und kann die Tische der Wechsler umstoßen und kann deutlich machen, bitte, mein Haus soll ein Heiligtum sein, ein Bethaus sein. Das gehört zu seinem Regieren. Und erst da, wo er regiert und wenn er regiert und wenn er das Sagen bekommt, auch in einem Menschenleben, gibt es Harmonie und gibt es Frieden. Erst da. Ist uns Jesus das alles? Wir haben ja das als Frage gestellt. Prophet, Priester, König. Prophet, die Antwort Gottes auf Verfinsterung. Priester, Antwort auf Verschuldung. König, Antwort auf Verfeindung. Das heißt, der Prophet kann es hell machen in einem Leben. Der Priester schenkt Vergebung, die Grundlage für einen stabilen Lebensbau, so muss man sagen, da wo Vergebung ist. Und Verfeindung, die Antwort, heißt Friede Gottes. Ist uns Jesus das alles? Jesus zwingt sich niemand auf. Er will in einem Menschenleben das alles freiwillig sein. Wir müssen ihm erlauben, genehmigen, dass er das bei uns sein darf. Aber wenn er das sein darf, wenn ich sagen kann, Herr Jesus, mit diesen drei Ämtern bist du wirklich das Umfassende für mich, wirklich die Lösung für mein Leben, du bist es. Wenn ich ihm das signalisiere, dann sieht er in mein Leben so ein, als der, der das alles ist. Und dann ist das die beste Voraussetzung für die Bewältigung auch erschwerter Lebensumstände. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, es ist ganz gewiss so, dass wir nicht groß und hoch genug von dir denken können. Und wir erfahren, dass wir immer noch etwas zulernen müssen. Du hast immer noch mehr bereit, als wir jetzt schon wissen und erfahren haben. Hab herzlichen Dank, dass du deinen Einsatz voll und ganz gewagt hast für uns. Nicht nur für uns, sondern für die ganze Menschheit, ja, für die ganze Schöpfung. Schenk doch, dass das bei uns das auslöst, dass wir nun unsererseits bereit sind, auch für dich ganz da zu sein. Hab Dank, dass dann dein Versprechen gilt, dass du niemand verlassen noch versäumen wirst und dass dein Ziel mit allen positiv ist, dein Ziel zur Lösung führt, zum Frieden führt, zum Heil führt, zur Vollendung führt. Schenke, Herr Jesus, dass das in unseren Herzen fest verankert ist und fest verankert bleibt. Amen.